Der Traum der drei Bäume haben wir gerade mitgeträumt, den Traum von jedem Einzelnen. Vielleicht hast du dich für einen Moment gedacht, ist das eigentlich eine richtige Weihnachtsgeschichte? Ein bisschen Weihnachten kam drin vor, aber nicht sehr viel, also keine Waisen und keine Hirten und keine Sterne und was sonst so zu einer richtigen Weihnachtsgeschichte dazugehört. Dafür haben wir sie ja vorher vorgelesen bekommen. Nochmal vielen Dank an die Vorleserinnen, besonders an Debbie und an Nan. Ich bin begeistert, wie mutig ihr seid. Das fand ich ganz klasse. Sehr gut. Da haben wir die ganze Weihnachtsgeschichte gehört, zumindest aus dem Lukas-Evangelium. War das eigentlich eine richtige Weihnachtsgeschichte? Worum ging es da? Ging es um Holz? Ja, irgendwie. Holz kam ziemlich viel drin vor, was man mit Holz alles so machen kann. Es ging um Bäume und wir haben gelernt, dass Bäume Träume haben. Das war uns vielleicht bisher noch nicht so bekannt, was Bäume so träumen. Ich dachte nur, ja, bisher wusste ich nur, dass es die Baumhirten gibt, also die Ents in Herr der Ringe, die wissen, was gut für die Bäume ist. Die können sich zumindest bewegen, aber das sind keine richtigen Bäume. Ging es eigentlich um Bäume? Ja, ein bisschen um Träume. Es ging darum, was die jetzt so geträumt haben. Und das war ein Bild. Ich glaube nicht, dass Bäume tatsächlich Träume haben, aber es war ein Bild für das, wovon wir Menschen vielleicht träumen an manchen Stellen. Es ging um Reichtum, eine Schatzkiste, es ging um Macht, mächtiges Boot oder um Ansehen, dass die Leute hinaufschauen. Vielleicht sind das Bilder für unsere menschlichen Träume, die wir so haben. Was treibt uns an? Man könnte ja fragen, lohnt sich das überhaupt zu träumen? Lohnen sich Träume? Lohnt sich das, sich Vorstellungen zu machen über das, was kommen kann? Es gibt ja diesen Spruch in unserer Sprache, Träume sind Schäume. Und das soll das Ganze ja schon deutlich machen, dass sich das nicht lohnt. Also Schäume ist ja etwas, was ganz vergänglich ist, sieht toll aus, schäumt da mal groß, aber dann ist es auch genauso schnell wieder weg. Lohnen sich eigentlich Träume? Einerseits will man sagen, naja, schon viel geträumt. Andererseits, wer keine Ziele hat, Visionen kann man das dann auch manchmal nennen, oder Vorstellungen hat, was mal werden soll aus dem Leben oder welche nächsten Schritte man noch schaffen will, der bewegt sich auch nicht. Da kommt dann auch nicht viel zueinander. Die Leute, die ganz besonders große Träume vielleicht hatten und die doch umgesetzt haben, haben auch besonders viel erreicht. Ich weiß nicht, was so deine Träume gewesen sind. Wir sind ja sehr unterschiedlich alt hier heute Nachmittag. Vielleicht erinnerst du dich an so manches, was du dir fürs Leben vorgenommen hast. Was ist daraus geworden? Vielleicht hast du noch große Vorstellungen oder hast du große Vorstellungen, gehst sehr konzentriert daran, die umzusetzen. Lohnen sich Träume? Bei den Bäumen war das ja so eine etwas gemischte Angelegenheit. Der erste Baum hat davon geträumt, eine Schatzkiste zu sein, eine besonders tolle goldene Schatzkiste mit Edelsteinen drin. Und dann landet er dann bei so einem Schreiner, der aus ihm eine Futterkrippe macht. Also Futterkrippen sind wirklich keine Schatzkisten. Obwohl der hier so aussieht, als wenn er mit viel Liebe bei der Arbeit ist, finde ich. Also da merkt man, der macht das mit ganz viel Liebe zum Detail. Eine Futterkrippe, das war eine Enttäuschung zunächst. So hatte sich das nicht vorgestellt, dieser Baum. Aber dann wurde es dann doch ganz anders, nämlich als es in dieser Geschichte, so steht das natürlich nicht in der Bibel, aber in dieser Geschichte zu der Krippe wurde, in die Maria und Josef das neugeborene Jesuskind gelesen haben. Das haben wir gerade von euch gehört. Ihr habt uns das gerade vorgelesen. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Darum ging's. Jesus ist geboren. Das ist das Unfassbare, dass Gott selbst in diese Welt kommt und eben nicht in einem Königspalast mit Edelsteinen und Gold und allem, sondern in so eine ganz ärmliche Futterkrippe. Gott wird Mensch. Und er wird nicht nur Mensch, sondern er wird auch ganz arm, sodass er mit jedem Menschen auskommen kann, jeden Menschen verstehen kann. Gott kommt in diese Welt. Und da sieht man das sehr schön, wie Maria und Josef das neugeborene Kind halten. Gott wird Mensch und begibt sich sogar in unsere Hände. Das muss man sich mal vorstellen. Er macht sich ganz abhängig von den beiden, die ihn halten, die ihn pflegen, die ihn erziehen und dass er ein großer Mensch werden konnte. Gott begibt sich so sehr hinein in unsere Welt. Also hier geht es gar nicht so sehr um Holz und um Bäume, Träume geht es auch, aber es geht vor allen Dingen um Jesus. Es geht darum, wer war er eigentlich? Das war so der erste Teil. Jesus wird Mensch, Gott selbst wird Mensch. Und dann der zweite Baum, der hatte ja geträumt davon, ein Kriegsschiff zu sein, mit Königen unterwegs, über die Meere. Und es wurde ganz anders. Schiff war okay, aber dann so ein ganz einfaches, ärmliches Fischerboot, so Nutzboot, was es zu Tausenden gegeben hat, auf dem See Genezareth. Und dann begegnet er Jesus wieder, oder dort begegnet uns Jesus wieder, wie er mit seinen Jüngern da in dem Boot ist und es ist groß, was los auf dem See Genezareth, plötzlich ein mächtiger Sturm und sie drohen zu ertrinken. Die ganze Geschichte kann man auch in Ruhe in Lukas 8 nachlesen. Und dann kommt dieser Teil, wo Jesus aufsteht und den Wind bedroht und die Wellen und die hören auf zu toben. Und da wurde es ganz still. Auf einmal ist Ruhe, ganz glatt, der See. Jesus ist der Herr, ist der Schöpfer, er ist der Herr über Wind und Wellen. Das wird in dieser Geschichte deutlich. Jesus war der Sohn Gottes, er war der, der sogar über Wind und Wellen herrscht. Und das fragen sich dann die, die mit ihm da im Boot sitzen auch, seine Jünger. Die fragen sich, die Freunde von Jesus, seine Jünger, wer ist er eigentlich? Er befiehlt dem Wind und den Wellen und sie gehorchen ihm. Das ist die spannende Frage. Wer ist er eigentlich, der Jesus, den wir feiern an Heiligabend, als er in diese Welt gekommen ist. Und die Frage ist nicht nur theoretisch zu beantworten, da gibt es dicke Bücher, die sehr viel dazu geschrieben haben, aber für heute die Frage, wer ist der für dich eigentlich, der Jesus? Wer ist der für dich? Ist der für dich ein Mensch, ein besonderer Mensch vielleicht, ein Prophet? Also Jesus hat ja einen hohen Rang, gerade auch im Islam oder im Judentum, ein ganz besonderer Prophet. Wer ist der eigentlich für dich ganz persönlich? Wie ist er in deinem Leben bisher vorgekommen? Das haben sich die Jünger gefragt und sie konnten sich das immer nicht so richtig beantworten. Mal waren sie sehr, sehr euphorisch und mal wussten sie wieder gar nicht, was sie von ihm halten sollen. Und dann kommt dieser dritte Teil, der unangenehme Teil der Geschichte, wo man so ein bisschen zusammenzuckt, weil das eigentlich Weihnachten doch gar nicht so richtig zusammenhängt. Der dritte Teil, wo dieser dritte Baum darüber träumt, dass er eigentlich zur Ehre Gottes so stehen will, dass die, die ihn sehen, dann Gott loben sollen. Und auch das passiert ihm aber eben ganz anders, nachdem er lange Zeit, 30 Jahre und viel länger da irgendwo gelagert ist und dann plötzlich gebraucht wird, nämlich um so ein furchtbares Kreuz zu werden. Ich möchte uns dazu eine Bibelstelle nennen, wo Paulus darüber schreibt, also der Apostel Paulus darüber schreibt, was das bedeutet. Ich will uns jetzt nicht erklären, was Kreuzigung ist und all sowas, das hat hier heute Abend nicht den Platz. Aber ich möchte uns erzählen, was es bedeutet. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 5, Vers 10, als wir noch Feinde Gottes waren, versöhnte Gott sich mit uns durch den Tod seines Sohnes. Jetzt, wo wir versöhnt sind, ist es umso gewisser, dass wir gerettet werden, dadurch, dass sein Sohn lebt. Da ist das Ganze zusammengefasst. Jesus ist am Kreuz gestorben, weil Gott sich mit uns versöhnt hat darin. Er ist uns darin entgegengekommen, hat alles klar gemacht. Und er hat Jesus auferweckt. Er lebt heute. Jesus ist da. Und deswegen können wir gerettet werden, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir sagen, wer ist Jesus eigentlich für mich? Ist er der, der Gottes Liebe in mein Leben hineinbringt, durch den ich zu Gott kommen kann, mit Gott leben kann, wo ich Vergebung von Schuld erfahre, wo ich Befreiung von Angst erfahre, wo ich Hoffnung für die Zukunft bekomme? Ist Jesus das für mich? Wer ist Jesus eigentlich für mich? Jesus ist in diese Welt gekommen, er ist diesen furchtbaren Tod gestorben und wurde auferweckt, damit Gottes Liebe, dieses Angebot Gottes zu jedem kommen kann. Und das gilt für dich und das gilt für mich, dass Gott uns herzlich lieb hat. Das wird im Jesus deutlich. Und das können wir dann auch in Verbindung mit unseren Lebensträumen bringen. Diese drei Träume, die diese Bäume hatten. Vielleicht hast du andere Lebensträume, aber ich glaube, dass wir mit Jesus zusammen auch unser Leben gestalten können. Dass wir nicht sagen müssen, Träume lohnen sich nicht. Dass wir aber auch sagen können, ich kann mit ihm zusammen damit umgehen, was aus meinen Träumen wird, weil ich mit ihm zusammen unterwegs bin. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dich Jesus anzuvertrauen, weil du mit ihm zusammen deine Lebensträume, deine Ziele mit ihm zusammen angehen kannst. Er ist der, der die Zukunft kennt, der dich kennt, ganz und gar. Und mit dem zusammen kannst du dein Leben gestalten. Und dann wirst du so manches Ziel verwirklichen und tolle Sachen erleben und manches, wo es ganz und gar anders wird, kannst du mit ihm zusammen auch angehen. Das ist gut. Jesus ist der Sohn Gottes, der in diese Welt hineingekommen ist, um uns die Liebe Gottes nahe zu bringen. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann können wir mit ihm zusammen unser Leben gestalten. Und dazu möchte ich dich herzlich ermutigen.